Liebe Freunde, liebe Geschwister, es gibt, denke ich, hunderte Organisationen auf unserer Welt, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, gegen Leid, Not, Elend anzukämpfen, die erreichen möchten, dass diese Welt besser wird. Und die, ich möchte das mal so sagen, Rettungswege aufzeigen möchten und es auch tun. Die bekannteste Organisation ist sicherlich die UNO in New York, die Vereinten Nationen, die für Frieden, Sicherheit, Gesundheit und eintreten. Und wenn wir das alles betrachten, dann steckt da viel viel guter Wille dahinter. Und sie bemühen sich. Und das ist auch gut so. Aber es gibt eine, ich möchte jetzt mal so sagen, unter all diesen Organisationen gibt es etwas Besonderes. Und das ist die Gemeinde Jesu. Denn Gemeinde Jesu ist keine Organisation. Gemeinde Jesu ist ein Organismus. Und wenn ich sage, sie ist ein Organismus, dann meine ich damit, dass sie etwas Lebendiges ist. Und weil sie etwas Lebendiges ist, beschreibt Paulus sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, auch als einen lebendigen Organismus, als Leib, als einen menschlichen Leib. Die Predigt, die ich jetzt hier heute halte, richtet sich an euch alle, nicht nur an Christen, auch an unsere Gäste und Freunde. Warum? Wenn ich in eine andere Gemeinde eingeladen werde, was tue ich? Ich erkundige mich. Es interessiert mich. Wie läuft es da so ab? Was steckt dahinter? Man möchte immer wissen, worauf lasse ich mich ein? Und bei der Gemeinde Jesu ist es so, es gibt keine Geheimnisse. Es gibt keine Geheimnisse. Es steht alles im Wort drin. Und in dieser Gemeinde gibt es auch keine Geheimnisse. Es gibt sicherlich Interna, das ist etwas anderes, was Organisation und so anbelangt, ja. Aber das ist das Wunderbare. Klar und deutlich. Und deshalb freue ich mich heute auf diese Predigt, um euch mitzunehmen. Gemeinde Jesu. Paulus schreibt dort in 1. Korinther Kapitel 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei dem Christus. Bei Christus, bei der Gemeinde, die ihm gehört. Warum benutzt Paulus ausgerechnet dieses Bild vom Leib? Das hat eine ganz einfache Erklärung. Wer die alten Griechen kennt, der weiß, dass sie den menschlichen Körper als ein Wunderwerk betrachtet haben. Als etwas Vollkommenes. So haben sie das auch in ihren Plastiken, in ihren dargestellt. Ich weiß nicht, wer von euch einmal also in einem Museum war, wo so griechische Plastiken ausgestellt wurden. Ich habe das in Berlin im Pergamonmuseum gesehen. Ist grandios. Wenn man davor steht und wenn man sich diese Skulpturen anschaut, die dort also diese Meister geschaffen haben, von allen Seiten, dann spürt man, sie wollen damit etwas aussagen. Da sind nicht nur Menschen dargestellt, sondern sie haben auch versucht, einen Charakter darzustellen. Es ist ihnen gelungen. Aber diese Plastiken sind tot. Und Christus hat in seiner Gemeinde, etwas Lebendiges hinterlassen. Es geht dort weiter, denn wir alle sind mit einem Geist getauft worden und gehören dadurch
zu einem Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven, Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Nun besteht der Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Er beschreibt also diesen wunderbaren Leib und hat immer damit und holt damit das Denken der Griechen ab, um etwas Vollkommenes darzustellen. Auf dieser Erde ist alles unvollkommen. Und wer den Korintherbrief aufmerksam durchliest, der ja an die Gemeinde in Korinth geschrieben wurde, der stellt fest, auch diese Gemeinde hatte viele, viele, viele Probleme. Da hat man sich miteinander gezofft, da gab es Fraktionsbildungen, da ging es, ne, man hat miteinander gestritten. Und dennoch lässt Paulus sich davon nicht runterziehen, sondern er macht das eine. Er kennt den Menschen, er kennt die Seele des Menschen. Aber er sagt, gerade mit euch, die ihr so seid, so unvollkommen seid, hat Gott einen größeren Plan vor. Und es ist so, zu diesem Plan, und dazu muss man sich entscheiden. Wie wird man lieb am Leibe Jesu? Das muss ich ganz kurz sagen, damit es also auch dort keine Missverständnisse gibt. Lieb wird man dadurch, dass man Jesus Christus als seinen Herrn und Retter in sein Leben aufnimmt. Lieb wird man dadurch, dass man Jesus Christus als dem guten Hirten folgt. Und in seiner wunderbaren Pfingstpredigt, die Petrus vor 2000 Jahren gehalten hat, in Jerusalem, nachdem der Heilige Geist gefallen ist, sagte er zu den Menschen, die vom Wort Gottes getroffen wurden, Folgendes. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft, dem Evangelium, tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und was sagte Petrus? Das Gleiche, was Jesus, was Johannes der Täufer sagte, kehrt um, forderte Petrus auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Botschaft ist es, von der wir getroffen sind. Und die Botschaft ist es, die uns auch einen neuen Weg aufzeigt. Liebe Geschwister und liebe Freunde, deshalb bin ich immer so begeistert von dem Wort, von der Bibel, von dem, was ich darin lebe. Wenn ich mutlos bin, wenn ich kraftlos bin und dort drin lese, dann sage ich, ja, Herr, du hast ein Ja zu mir gesagt. Du zeigst mir den Weg. Und deshalb darf ich in diese Hand, die Christus mir reicht, immer und immer wieder einschlagen. Und deshalb darf ich Menschen ermutigen, egal wo sie stehen, und sagen, du, Jesus hat einen Plan für dich. Und wenn du Ja sagst, dich für ihn entscheidest, dann wird er dir diesen Plan offenbaren. Und dann geht es eben so, es gibt kein Christsein, dass man für sich alleine lebt. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, was hat er da verheißen? Ja, ist das nicht gewaltig? Da ist er mitten unter ihnen. Freunde, ich möchte jetzt mal ein bisschen was so sagen, was Säkulares, also was Weltliches. ich kann zu einer Partei gehören. Und dann hat man auf der untersten Ebene ja auch immer so seine Sitzungen. Ne? Man gehört zur gleichen Partei. Ich werde hier keine Namen nennen. Aber wisst ihr, der große Vorsitzende, der da irgendwo in Berlin sitzt, der wird nicht anwesend sein. Vielleicht ein Grußwort. Ich sage es mal so, die Leute müssen alleine rumwursteln. Und wir heute Morgen, Freunde, Jesus ist in unserer Mitte. Und soll ich euch was verraten? Er sitzt neben dir. Er ist bei dir. Er reicht dir die Hand, weil er in seiner Gemeinde präsent ist. Gewaltige Botschaft. So, es geht weiter mit der Entdeckung dieses wunderbaren Leibes. Dort schreibt Paulus, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besonderen Aufgaben gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur aus einem Körperteil besteht. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu dem Fuß sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir das eine. Gott liebt die Vielfalt. Wenn man an eine Blumenwiese vorbeigeht in der Natur, die nicht von Menschen behandelt wurde, was sehen wir da? Die unterschiedlichsten blühenden Blumen. Und genau so ist es bei Gott. Genauso wie er es in der Natur eingerichtet hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, so ist es. Gott liebt die Vielfalt. Und wisst ihr, was er hasst? Das ist die Uniformität. Wo man hineinkommt in eine Organisation und auch, ich sage es klar und deutlich, in eine Gemeinde, wo man spürt, da ist Uniformität, da ist Druck, da ist Zwang. Das ist nicht vom Heiligen Geist. Gott liebt die Vielfalt, aber in der Einheit. In der Einheit. Wie kann das geschehen? Stellt man sich die Frage. Ich kann euch nur die eine Antwort geben. Einheit kann man nicht organisieren. Uniformität, ja. Da kriegt jeder seine Uniform, da kriegt jeder sein Programm. So musst du funktionieren. Aber diese Einheit in der Gemeinde Jesu, die kann nur der Heilige Geist schaffen. Amen. Die kann nur der Heilige Geist schaffen. Und ich sage euch auch das Wunderbare. Und die Glieder dürfen daran mit Anteil nehmen. Selig sind die Friedensstifter, sagt Jesus schon in der Bergpredigt. Selig sind die Friedensstifter, sie werden Söhne Gottes heißen. Und das geschieht alles nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Geschwister, und wenn wir merken, dass wir nicht mehr diese Friedensstifter sind, dass wir nicht mehr zu dieser Einheit beitragen, dann schau einmal drauf, wie ist der Pegel des Heiligen Geistes in deinem Leben? Hast du ihm wirklich alles übergeben, dass er dich in diese Dienst, in diese Berufung hineinführen kann, dass er sagen kann, du, ich habe dir diese Gabe, diese Aufgabe gegeben. Gebrauche sie, um in der Gemeinde diese wunderbare Vielfalt zu entwickeln. Das ist dieser eine Teil, der in der Gemeinde ist. Dann geht es aber weiter, Vers 28. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Und drittens diejenigen, die anderen im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen. Oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde. Geschwister, als ich mich mit diesem Text beschäftigt hatte, da bin ich auch wieder, auch ich, zu einer neuen Erkenntnis gekommen. Schon viele Male habe ich diesen Text gelesen und auch das, was ich euch gerade vorgelesen habe. Von den verschiedenen Aufgaben und Ämtern, die es in der Gemeinde gibt und die wir ja auch gleich nochmal betrachten werden. Aber mir ist noch einmal deutlich geworden, das ist so, als wenn, ja, ich sage nur immer Osram über Osram, plötzlich geht ein Licht auf. Paulus sagt ja dieser zerstrittenen Gemeinde in Korinth, in eurer Mitte habt ihr diese Ämter. In eurer Mitte beschäftigt euch doch nicht nur mit euch selbst, kreist nicht um euch herum, sondern lasst euch doch durch den Heiligen Geist einmal Erkenntnis schenken und fördert untereinander die Gaben, die Talente, die Gott hineingelegt hat. Geschwister, wenn der Heilige Geist uns diese Sichtweise schenkt, ich glaube, dann wird für jeden von uns Gemeinde und Gottesdienst eine spannende Herausforderung. Warum? Weil ich auf den Heiligen Geist hören muss. Das ist in meiner Verantwortung. Das Hören, was Gott mit mir vorhat und was Gott mit dem Nächsten vorhat. Und da gibt es kein zu alt, zu jung, zu arm, zu reich. Nein, da gibt es nur das Herz. Das Herz, das sich Christus hingegeben hat. Paulus hat also, wie gesagt, hier an die Korinther geschrieben und die unterschiedlichsten Ämter, die einfach so auch da waren, die sicherlich auch so ein bisschen eingeschlafen sind, den Menschen wachgerufen. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer. Und in der weiteren Gemeindeentwicklung, die sich dann also abzeichnete und die wir dann auch in der Apostelgeschichte sehen, sind zwei Ämter ganz besonders in der Gemeinde herausgehoben worden, um eine Gemeinde zu leiten. Das ist einmal der Ältestendienst, den es in der Gemeinde gab, und das ist der Diakonendienst. Der Ältestendienst, das war den Juden einfach bekannt. Sie hatten in ihren Synagogen Männer gehabt, die also dort als Leiter, so nannte man sie dann eben auch als Älteste, fungierten. Und genau so war es auch in der Gemeinde. Und nun komme ich eben auch zu dem, was wir machen. Am nächsten Mittwoch. Wir wählen einen neuen Vorstand, eine Gemeindeleitung. Wir wählen Älteste. Und wir haben es nicht explizit in unserer Gemeindeordnung und auch Satzung stehen Diakone. Diesen Begriff haben wir also noch nicht eingeführt. Aber jeder, der in der Gemeinde einen Dienst hat, um zu helfen und zu unterstützen, ist ein Helfer, ein Diakon. Für den Ältestendienst und auch für den Diakonendienst hat Paulus auch, ich möchte mal sagen, so eine gewisse Gebrauchsanweisung beschrieben, und das hat er im ersten Timotheusbrief geschrieben. Da in Kapitel 3 lesen wir das. Gemeinde braucht Leitung. Gemeinde braucht Führung. Menschen, die vertrauenswürdig sind. Das ist so. Das war damals so gewesen in der Gemeinde und in der weiteren Entwicklung. Das ist heute noch genauso. Und heute ist es so, dass auch der Staat eine Draufsicht hat. Was läuft ab? Und das ist auch gut so. Denn dort, wo Menschen sich treffen, dort, wo sie gemeinsame Interessen haben, und diese gemeinsame, ich sage es jetzt mal vom Vereinsrecht her, eben durchsetzen wollen, ist auch Geld notwendig. Auch in dieser Gemeinde ist es so. Sonst würden wir hier nicht sitzen, sonst müssten wir uns auf einer Wiese treffen. Versteht ihr? So, und auch diese Wiese, da müsste man Bauern fragen, dürfen wir uns, ne? Also, wo Geld notwendig ist, muss es eine Verwaltung geben und muss Rechenschaft abgelegt werden. Und das geschieht auch. Einmal im Jahr müssen die Finanzen und das, was eine ausgegeben wurde, muss offengelegt werden. Und dafür muss dann eben auch der Vorstand Rechenschaft ablegen und bekommt dann eben von der Gemeinde das Vertrauen ausgesprochen. Das ist die eine, die praktische Seite. Dann gibt es aber auch noch die geistliche Seite, die geistliche Leitung. Und auch dort gibt es keine Geheimnisse, sondern alles ist offengelegt. Da schreibt Paulus, das ist wahr. Wer in der Gemeinde leiten will, der strebt damit ein schönes und eine große Aufgabe an. Allerdings muss er ein Mann sein, vorbildlich, ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seine Frau die Treue halten, maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein, noch gewalttätig, noch streitsüchtig. Vielmehr soll er freundlich, friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Die Kinder sollen ihn achten und auf ihn hören. Denn wie kann jemand, der schon seine eigene Familie über den Kopf wächst, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Er könnte sonst schnell überheblich werden. Und so hätte der Teufel ihn dahin gebracht, dass Gott sein Urteil über ihn sprechen muss. Wer eine Gemeinde leitet, soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und so dem Teufel in die Falle geht. Ich habe es ja schon gesagt, liebe Geschwister, liebe Freunde, Gott nimmt immer aus dem Pool, so möchte ich das mal sagen, die Menschen, die vorhanden sind. Und auch diese Menschen haben Schwächen und Fehler. Aber sie haben eins erlebt und erfahren, dass Christus in ihrem Leben der Herr ist und dass er ein neues Werk in ihnen begonnen hat. Und dieses Werk wird nach außen hin sichtbar werden. Wo? In deinem Alltag. In deinem Umgang. Gott ist so praktisch. Das finde ich so gewaltig und wunderbar. Seit Martin Luther wissen wir wieder das eine. Es gibt keine Teilung zwischen dem geistlichen Amt und zwischen dem weltlichen. Die Kirche vor ihm hat es leider geschafft, das auseinanderzureichen, zu reißen. Und deshalb gab es diese großen Probleme. Und deshalb gibt es auch heute immer noch wieder diese Probleme, die wir sehen, wo man das Geistliche nämlich von dem Praktischen trennt. Was ist das Übungsfeld für jeden Christen? Amen. Die Familie. Die Familie, ja. Mann und Frau. Und ich kann auch zu den Kindern sagen, ihr habt nicht die verkehrten Eltern bekommen. Das ist eine Herausforderung, aber das ist gut so. Und in all dem, in all diesen Herausforderungen, in denen wir dort gestellt sind, dürfen wir beten. Die Bewährung, das haben wir gerade gehört, zu einem Leitungsdienst ist mein Leben, mein praktisches Leben. Denn wenn ich mein Leben nicht im Griff habe, ganz klar, dann kann ich also auch anderen Menschen kein Vorbild sein und kann sie auch nicht lenken, leiten und führen. Und das finde ich so wunderbar, dass Gott da so praktisch ist. Und dann verteilt Gott, wie ich es auch ja auch schon gesagt habe, Aufgaben. Diese Leitungsaufgabe in der Gemeinde ist ein Hirtendienst, weil die Gemeinde ja auch eine Herde beschrieben wird, als eine Herde. Und ich kann euch sagen, Schafe brauchen den Hirten. Ohne den Hirten sind diese Schafe verloren. Aber unter dem Dienst des Hirten und der Hirten soll die Herde erblühen. Und genauso hat sich das Jesus auch mit der Gemeinde gedacht. Denn letzten Endes ist jeder Dienst, der in der Gemeinde geschieht, eine Fortführung des Dienstes, den Jesus an den Menschen getan hat. Er ist der gewesen, der den Jüngern die Füße gewaschen hat. Diesen niedrigsten Dienst, zu dem keiner bereit war, wer hat ihn getan? Er. Und deshalb hat Jesus gesagt, das Dienen fängt nicht oben an. Das Dienen fängt unten an. Dass ich, Freunde, meinen Nächsten im Blick habe. Dass ich sage, hey, wie geht es dir heute Morgen? Man Zeit füreinander hat, ein offenes Ohr. Ist das nicht wunderbar? Dass wir das also wirklich so hier praktizieren dürfen, einmal die Woche zusammenkommen dürfen, egal was du erlebt und erfahren hast, dass du weißt, die Arme sind offen. Die Herde zu leiten. Dann gehört also auch der lehrmäßige Dienst dazu. Wenn Fragen da sind, dann sollen sie durch die Bibel beantwortet werden. Und letztendlich ist auch eine Predigt, die gehalten wird, eine Lehre. Sie soll Fragen beantworten. Und der Hirte, der Leiter, der soll ein offenes Ohr für deine Fragen haben. Dann ist es ein seelsorgerlicher Dienst. Ich sagte das ja schon, ein offenes Ohr füreinander zu haben. Und der Gebetsdienst. Seelsorgedienst und Gebetsdienst, das gehört immer zusammen. Ich bin so dankbar dafür, dass Menschen, wenn sie mit Fragen kommen, mit ihren Problemen, ich mir das anhören kann, natürlich, klar, aber dass ich dann immer und immer wieder sagen darf, wollen wir das jetzt nicht abgeben? Wollen wir das nicht Christus bringen? Und was erlebe ich immer wieder? Menschen, die Nöte, die Sorgen, die Probleme abgeben, sie erleben Hilfe, Befreiung. Das kann kein anderer abgeben, kann kein anderer anbieten. Es gibt Therapeuten, es gibt Menschen, die helfen wollen, die dafür ausgebildet sind. Es ist auch gut so. Das brauchen wir auch. Aber gut, dass wir diese Einladung von unserem persönlichen Herrn haben. Wer zu mir kommt, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen. Ich will euch erquicken. Und Menschen dahin zu begleiten, ist der schönste Dienst. So haben wir also jetzt kurz diesen Ältestendienst umrissen. Ja, und der Diakonendienst. Auch die Diakone in der Gemeinde sollen geachtete Leute sein, ehrlich und glaubwürdig in ihrem Reden. Denn das Geheimnis, das ihnen mit dem Glauben anvertraut wurde, können sie nur in einem reinen Gewissen bewahren. Die Diakone müssen sich ebenfalls zuerst bewähren. Dieser Dienst, also der Diakonie, der ausgeführt wird, ist ein Bewährungsdienst. Und das ist gut so, dass Gott niemanden in etwas hinein zwingt, hineinstößt, sondern dass er etwas entwickelt. Und das finde ich so schön. Und wie ich es sagte, bei jedem Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt, hat Gott einen Plan. Sieht Gott die Entwicklung schon? Als Simon Petrus das erste Mal zu Jesus begegnete, da hieß er noch nicht Petrus, da hieß er Simon. Und von seinem Charakter her, da war er ein schwankendes Rohr gewesen. Ein schwankendes Rohr gewesen. Und als Jesus diesen Fischer auf sich zukommen sah, da sagte er, du bist Simon, der Sohn des Jonas. Aber du sollst, wie heißen? Petrus, ja, Petrus, das heißt Stein, das heißt Fels. Du sollst charakterfest werden. Wisst ihr, ich glaube, dass dem Petrus, der hat große Augen gekriegt. Erstens hat er gesagt, woher kennt Jesus mich? Ich kann dir das eine sagen, Jesus kennt dich besser, wie der beste Mensch, von dem du meinst, er kennt dich. Und zweitens, er hat alles gesehen, die Tiefsten des Herzens hinein. Und dann hat er ihm eine Berufung gegeben, eine Zukunft. Er hat nicht zu ihm gesagt, du sollst Papst werden. Er hat gesagt, du sollst ein Fels, ein Stein werden, auf dem, mit dem Gemeinde Jesu gebaut wird. Und Gott baut seine Gemeinde aus lebendigen Steinen. Dazu sollt ihr gehören. So, und wenn wir am nächsten Mittwoch zusammenkommen, dann wird die Gemeinde Menschen, viele Menschen bestätigen. Die Kandidaten haben sich ja schon hier in der Gemeinde vorgestellt. Annegret, meine Wenigkeit, Armin, Jeko, Sven und Torben. Und deshalb bitte ich euch jetzt auch noch weiter zu beten, für die Gemeinde zu beten, für diese Wahl zu beten, denn wir wollen das eine. Wir wollen gemeinsam aufbrechen und gemeinsam uns auf dieses spannende Abenteuer einlassen, dass Gemeinde Jesu ein Leuchtturm wird in Ratzeburg. Weil Ratzeburg das Licht braucht. die verlorenen Menschen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in deiner Berufung, als du die Jünger berufen hast, ihnen Mut gemacht hast. Du hast genau gewusst, wer sie waren. Du hast ihre Schwächen und alles gekannt. Aber dennoch, durch die Begegnung mit dir, durch die Umwandlung des Heiligen Geistes, sind sie zu Menschen geworden, die eine Welt bewegt haben. Herr, und auch wir hier als Gemeinde wollen Ratzeburg bewegen und wollen Ratzeburg mit deinem Geist erfüllen, mit der Hoffnung, Zuversicht, dass dein Name hier in Ratzeburg durch uns bekannt wird. Amen.